Hallo, hier ist Bible Tunes mit jüdisch-christlichen Gedanken und Impulsen zum Thema Der Messias von Asaf Zeevi, Anatoli Uschumirski und Detlef Kühlein. Asaf, kannst du dich noch erinnern? Wir waren vor einigen Jahren auf einer unserer Israel-Reisen, ich glaube mit einer Pastorengruppe, da waren wir in Jerusalem in einer bekannten Synagoge, ich glaube es ist die größte Synagoge in der Altstadt.
Ach, war, ja.
Ja, genau, und da hat ein Joel hat uns da durchgeführt und hat uns dann einen kleinen Vortrag gehalten in einem Raum. Und das war eigentlich wunderschön, ihm zuzuhören. Er hat so ein bisschen über Torah-Lesungen gesprochen und wie man den Talmud studiert und all das haben wir da erlebt, bis dann eine Frage aus dem Publikum kam, so, was ist eigentlich mit Jesaja 53? Da ist ja vom Gottesknecht die Rede und es ist ja klar, dass es da um Jesus geht und wieso glaubt ihr das eigentlich nicht? Es ist doch so offensichtlich. Du warst damals dabei und hast mir hinterher gesagt, oh, das war für dich keine einfache Situation.
Ich war dabei, aber in dem Moment wollte ich nicht dabei sein.
Du wolltest dich vergraben.
Und habe gehofft, dass meine Reiseleiterfunktion dort nicht zum Schlichter verwandelt.
Ja. Also du hast mir auch in persönlichen Gesprächen gesagt, und wir machen das jetzt auch mal so, eben, es gibt einfach auf bestimmte Bibeltexte einfach eine jüdische Sicht, und die ist so ganz anders als die typisch christliche Sicht. Und ich habe mir so gedacht, lass uns das mal jetzt ruhig miteinander durchspielen. Warum war das nicht so einfach für dich? Versuch uns auch mal zu beschreiben, wie so ein Joel eben denkt und mit welcher Denke du auch groß geworden bist, gerade bezogen auf Jesaja 53.
Es ist umgekehrt, Detlef. Hm. Erstmal gibt es die jüdische Sicht und dann kam die christliche dazu.
Ganz
im
genau.
Nachhinein.
So habe ich das
Lass
gemeint.
Lass uns mal das chronologisch genau und neutral sachlich betrachten.
Na sicher.
Aber schon korrekt, es gibt beide Sichtweisen. Nur damit es klar ist, dieser Joel ist ein Gemeindeglied vor Ort. Ja. Und er übernimmt halt die Führung. Er ist selbst ein Frommer, ein Charedi. Das heißt, auf Deutsch sagt man ultraorthodox dazu oder nur orthodox. Und weil er Deutsch und Englisch kann und auch noch eine Guide-Lizenz hat, dann macht er das. Aber es ist sehr repräsentativ für eigentlich alle. Und ich denke, in diesem Gespräch machen wir eine Rollendefinition, ein Rollenspiel. Ich packe meine eigene persönliche Perspektive beiseite und werde jetzt die Verteidigungslinie vertreten für die klassisch-jüdische auf Jesaja 53 und du darfst ruhig Fragen stellen.
Ja, genau. Okay, das ist super. Und ich denke, das ist für unsere Bible-Tunes-Hörerinnen und Hörer auch super, das mal so durchzuspielen. Also, was hättest du, ich meine, der Joel hat dann damals nicht reagiert, aber eben auf diese Frage, ja, aber hey, wieso glaubt ihr denn nicht, dass Jesus der Messias ist? Es ist doch völlig klar, Jesaja 53, ne? Er wird seinen Diener emporwachsen lassen als jungen Trieb aus trockenem Boden und dann wird das doch beschrieben. Also da sind ja zum Teil Beschreibungen dabei von der Kreuzigung und man kann doch alles eins zu eins übertragen. Was ist denn da das Problem, Asaf?
Ja, machen wir doch ein Gericht. Und dazu brauchen wir Argumente.
Ja.
Das erste ist, in Kapitel 52 und im Kapitel 54, das heißt davor und danach, geht es um das babylonische Exil.
Ja.
Ohne Fragen.
Ja.
Wieso sagt man, wieso soll Kapitel 53 nicht um das babylonische Exil gehen?
Ja.
Und nicht um einen spezifischen Knecht, ein Sklave, besser übersetzt, Gottesknecht, sondern um ein Symbolbild. Wir behaupten, wir verstehen, der Knecht ist das Volk.
In Jesaja, das leidende Volk sozusagen, das leidende Volk Israel.
Ja, an der Stelle ist es leidend.
Ja.
In anderen Kapiteln ist es nicht leidend.
Okay.
Und ich habe mir ein paar Stellen aus Jesaja rausgeholt, zum Beispiel Kapitel 41, Vers 8 bis 9 oder 44, 1, 2, 45, 4 und es geht weiter.
Ja.
Und dort immer wieder kommt der Knecht als Israel vor.
Ja.
Im Hebräischen, speziell in Jesaja 53, Vers 8, spricht man in Plural.
Mhm.
Jetzt, wenn der Knecht ein Mensch ist, kann man über ihn nicht im Plural sprechen.
Ja, okay.
Du sind,
gutes Argument.
Du sind geplagt. Das gibt's nicht. Aber umgekehrt schon. Zum Beispiel, ihr, wie der Knecht, ihr seid, also du bist Geplagte. Das Volk du kannst es übertragen in den Plural. In Jesaja 43, 10 Kapitel zuvor, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen und mein Knecht.
Ja. Okay, genau der gleiche Begriff, den wir auch in Jesaja 53 haben. Ein gutes Argument. Und dann heißt es ja, 53 jetzt, 10 Kapitel später, Gott ließ seinen Diener, seinen Knecht, emporwachsen wie einen jungen Trieb. Er war weder stattlich noch schön. Also hier ist ja auch alles in der Vergangenheit beschrieben. Aber es gibt ja, das ist ja auch typisch bei den Propheten, es gibt ja so dieses prophetische Perfekt. So quasi der Prophet sieht etwas, was schon auch in Zukunft passiert, aber abgeschlossen ist, sodass es in Gottes Gegenwart sozusagen schon Realität ist.
Das ist Grammatik.
Ja.
Es gibt im biblischen Hebräischen gibt es keine Zukunftsform.
Ja.
So wie wir das kennen,
sowieso
ist die
nicht.
Gleiche wie die Vergangenheit.
Okay.
Und dann ist es klar, wenn du eine Vision bringst, ist das sprachlich, grammatikalisch ist es Vergangenheit, aber es geht um die Zukunft.
Okay. Also, dann müssen wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Jetzt habe ich klar gehört, das ist Auslegung, hier ist das Volk Gottes gemeint. Jetzt haben wir in einer anderen Episode, Asaf, mal drüber gesprochen, über Daniel 7. Da hatten wir das doch auch schon, meine ich, dass Daniel 7, 13 und 14 im Kontext das Volk Gottes ist, die Heiligen, die Gott erwählt hat, das Volk, was aber ein Symbol dann war. Jesus greift das auf, Menschensohn, ne? Da ist auch eine Einzelperson, ist beschrieben, aber ein Volk ist gemeint. Könnte das nicht hier auch der Fall sein? Also, dass der Diener sowohl das Volk ist, als auch Hinweis auf eine Einzelperson?
Wenn eine Einzelperson das auf sich bezieht oder wenn der Ausleger das auf eine Person bezieht, schon. Aber die Aussage, Ausgangspunkt ist, dass dieser Text klar über das Volk spricht und der Knecht ist ein Symbolbild. Aber wenn du schon über Details, nehmen wir an, es geht wirklich um eine Person. Und es geht auch wirklich ganz konkret über Jesus selbst. Dann würde ich jetzt mit typisch jüdischen Argumenten kommen und sagen, ja, Moment, lass uns mal schauen.
Okay.
Angenommen. Da steht zum Beispiel in Vers 3, er war verachtet und verlassen von den Menschen.
Ja.
Ja, aber nach Matthäus 4, Vers 25, Matthäus 8, Vers 1, Markus 2 und ich habe hier 6 Stellen rausgeschrieben, war Jesus beliebt im Volk.
Ja, aber
nicht verachtet.
Aber am Kreuz war er verlassen
nur am Ende.
Ja. Aber hier geht es ja um diese Leidenssituation. Vorher hat er ja nicht gelitten. Okay, aber mach mal weiter.
Ich verstehe, was du
sagst.
Ja,
ist gut.
Er war beliebt beim Volk. Nur am Kreuz am Ende. Ja,
okay.
In Vers 3, er war voller Schmerzen und Krankheit.
Ja.
Und da sagt man, Moment, er war nur am Schluss voller Schmerz und nie voller Krankheit.
Ja, okay.
Oder Vers 7. Und er tat seinen Mund nicht auf. Ja, aber Jesus antwortete schon.
Ja.
Manchmal auch autoritär und selbst am Kreuz sprach er.
Ja, ist richtig.
Oder Vers 9.
Gut.
Ich habe Hausaufgaben gemacht. Vers 9. Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Entschuldigung, Josef Arimathea war sicher kein Gottloser.
Okay.
Und bei Reichen, Vers 9. Ja, die anderen Gekreuzigten waren nicht reich. Niemand, in Vers 9 immer noch, er hat niemand Unrecht getan, noch Betrug in seinem Munde. Ich bin gemein, ich weiß, es tut mir leid.
Ja, aber es ist sprich es aus.
Im Moment meine Rolle.
Ja,
wenn Jesus zum Beispiel den Jüngern verspricht, keinen Tod zu schmecken, wie in Matthäus 9, Vers 1, dann ist es nicht korrekt, das ist verführt. Oder
gut, aber da müsste man jetzt reingehen in jede Stelle und wirklich gucken, was ist jetzt wirklich gemeint diesen. Das sind die Argumente, die gebracht werden, tatsächlich.
Ja,
das war mir nicht so bewusst. Das ist sehr interessant.
Vers 10, so wird er Nachkommen sehen. Also ein Samen, wirklich, da steht das Wort Sera, Samen. Das kann nur
er wird Nachkommen
ganz konkrete
haben.
Samen. Ja. Er wird Nachkommen. Jesus hatte keinen Samen in dem Sinne, keine Nachkommen.
Ja gut, es gibt ja Leute, die sagen, Jesus war verheiratet.
Ja,
und hatte
das
Nachkommen.
Ist okay.
Das ist noch was anderes.
Ich schaue lieber, was in der Bibel steht.
Okay.
Oder in, also jetzt ganz gemein, Achtung, in Vers 10 steht, und lange leben.
Mhm.
Also Gott wünscht man ja nicht lange zu leben, einerseits, wenn Jesus Gott ist.
Mhm.
Und wenn Jesus Mensch ist, dann lebt er ja nicht lange.
Ja, ja. Nee, dann hat er wirklich sehr kurz gelebt.
Und daher,
wenn man das darauf bezieht.
Das sind die Argumente.
Aber das sind die typischen Argumente. Da muss man sich tatsächlich warm anziehen. Wir werden es jetzt nicht schaffen, in dieser Episode auf jedes Argument einzugehen. Aber ich sag mal jetzt umgekehrt, Asaf, Dinge wie Vers 8. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Ja,
mhm.
Und auch dieses, man gab ihm ein Grab bei einem reichen Mann, wo man ja schon sagen muss, also das klingt jetzt ziemlich nach der Verhaftung von Jesus. Ich überspitze es jetzt auf einer Seite.
Ja.
Da kann es nicht um das Volk Gottes zur Zeit der Babylonier gehen, oder? Sorry.
Gutes Argument, ich antworte mit den gleichen Mitteln wie du.
Auslegungssache.
Ich zieh mich warm an.
Gut. Okay, dann schlage ich vor, Asaf, dass wir jetzt mal aus diesen Rollen wieder rausgehen und gemeinsam einen Text anschauen, den wir im ersten Petrusbrief finden. Petrus, ein Jünger von Jesus, und er als Jude schreibt Juden, die in der Diaspora sind, im Kapitel 2, Vers 21 nach der Neuen Genfer Übersetzung: Auch Christus hat für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Und jetzt zitiert er aus Jesaja 53, das, was wir gerade miteinander angeschaut und diskutiert haben. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Anscheinend hat Petrus das dann doch so interpretiert. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, und jetzt führt er das weiter fort, und das ist jetzt seine Interpretation, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Jetzt ist er wieder bei Jesaja 53. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ist es nicht so, ich verstehe es so, ich sag mal so meine Überlegungen, Gedanken dazu, dass durch den Heiligen Geist spürt man schon in der Apostelgeschichte, in dieser ersten Predigt von Petrus, dass der plötzlich wie so eine andere Schau hat auf die Verse und Aussagen des Ersten Testaments, dass er wie eine andere Schau hat, wie so ein, jetzt verstehe ich das nochmal anders, in einer neuen Dimension, und da ist vieles dazugekommen. Wenn du das jetzt liest von Petrus, Asaf, was sind deine Gedanken, was ist deine Botschaft?
Ja, man merkt schon, dass bei ihm der Grosche gefallen ist.
Okay, ja.
Und dass er klar aus einem jüdischen Standpunkt an Juden schreibt, das ist ganz deutlich.
Mhm.
Ich denke, er fängt an, dort an der Stelle, mit der Kreuzestheologie, wenn du willst.
Ja.
Er argumentiert vom Kreuz.
Hm.
Das, was uns nicht bekannt ist.
Ja.
Juden kennen Märtyrer.
Ja.
Sie starben im irdischen Sinne. Hm. Sie starben, die Kämpfer, damit wir frei leben können.
Ja.
Das kannte man schon.
Ja.
Aber dass jemand stirbt und die Sünden auf sich nimmt, also das war nicht bekannt und ist auch bis heute so nicht bekannt in der
Form. Das ist den Juden ein Ärgernis, schreibt Paulus mal.
Ja, 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 das ist unannehmbar.
Ja.
Ich denke, Petrus hat dort eine Botschaft.
Mhm.
Er möchte überzeugen, was er verstanden hat, möchte er, dass jetzt alle verstehen.
Ja.
Und das ist bis heute nicht in vollem Umfang passiert.
Ja.
Aber meine Botschaft wäre, respektieren wir einander. Wir sollten die Unterschiede kennen in den Standpunkten.
Ja.
Ihr sollt uns verstehen, wir sollen euch verstehen. Und weißt du was, wie du sagst, so kommen wir nicht weiter. Wir werden weder in diesem Podcast noch in den kommenden wahrscheinlich 50 Jahren, werden wir nicht entscheiden, wie die absolute Wahrheit aussieht. Und wir müssen Sachen auch stehen lassen. Wenn wir aber zusammenschauen, ja, was haben wir gemeinsam? Wie verstehen wir etwas gemeinsam und gleich? Dann ist die Basis, das Fundament doch breit.
Vielen Dank, Asaf. Ich kann mich erinnern, dass du in einem der Seminare das mal so zusammengefasst hast, dass Juden und Christen beide warten auf den Messias. Ja, beide warten auf den Messias, der kommen wird. Und das ist unser gemeinsames Fundament. Darin sind wir eins. Und unabhängig davon, was die Vorstellungen sind und was man darüber denkt. Dieses Gespräch auf Augenhöhe, dieser jüdisch-christliche Dialog, wie ich das auch gerne nenne, das muss noch viel mehr passieren. Hätte damals mit dem Joel in der Synagoge auch gut getan, wenn wir uns so begegnet wären. Ich finde auch, dass man darüber streiten kann, wie sinnvoll es ist, Juden zu missionieren. Klar, Paulus als Jude und auch vielleicht auch Petrus als Jude, die hatten so diesen Auftrag. Ja, das waren aber auch Juden. Es waren messianische Juden oder sagen wir Juden, die an den Messias geglaubt haben. Und da beobachte ich heute schon auch eine gewisse Offenheit zumindest in Israel, auch bei den jungen Leuten, die gar nicht so religiös sind. Ich habe jetzt von einer Umfrage auch gehört, wo man auf der Straße Interviews geführt hat mit jungen Erwachsenen und ihnen gesagt hat, hey, den hat man einfach Jesaja 53 vorgelesen und ohne zu sagen, dass es ein biblischer Text ist. Und er sagt, und hey, was sagt ihr zu dem Text? Und da hat man ganz interessante, offene Gespräche gehabt, plötzlich über das Judentum und Christentum und die Bibel. Hä, das steht in der Bibel und das ist krass, da möchte ich mehr darüber erfahren. Das hat mir noch nie jemand erzählt. Und sowas finde ich einen super Ansatz, so dieses offen aufeinander zugehen, erzählen, wovon man überzeugt ist, aber den anderen nicht gleich über den Tisch ziehen wollen, sondern sagen, mal schauen, wie er darauf reagiert. So hat es Jesus auch gemacht. Seine Botschaft war eine Einladung an alle Menschen.